Dass so viele gekommen sind, freut uns einfach und ein herzliches Willkommen. Das Los ist auf mich gefallen, weil ich zwei Voraussetzungen erfülle. Einerseits bin ich tatsächlich ein Ur-Everdinger und mit dieser Stadt sehr verbunden, auch wenn ich einmal 8 Jahre in Villaring war. Auf der anderen Seite habe ich mittlerweile das notwendige Alter, so eine Ansprache halten zu dürfen. Für uns ist heute wirklich ein besonderer Tag, ein Tag, den wir gerne mit Ihnen und mit euch teilen möchten. Die christliche Gemeinde Everding, die es seit mehr als 20 Jahren gibt, hat nun ihren Platz in der Stadt, meine Frau sagt immer in Everding City, gefunden. Und ich möchte auch meinen Dank an die Familie Lew aussprechen, die uns am Sonntag diese 3 Stunden die Räumlichkeiten vermietet haben und damit das erst möglich gemacht haben. Wir haben ja ein bisschen Verwandtschaft. Ich bin der Großonkel von der Elisabeth. Das hat es, glaube ich, gar noch nicht so realisiert, aber es ist so. Und insofern freue ich mich einfach, ja, dass wir da auch unsere verwandtschaftlichen Bande wieder ein bisschen beleben. Für uns ist es heute ein Tag der Freude und vor allem auch ein Tag der Dankbarkeit. Denn wir haben Gott in diesen mehr als 20 Jahren in allen Höhen und Tiefen und auch bei uns, so wie in jeder Kirche, läuft nicht immer alles ideal. Wir haben ihn erlebt und er hat uns gut durchgetragen. Und was wir heute sind, das sind wir durch ihn. Wir haben ihn gewaltig erleben dürfen. Es geht aber heute nicht nur darum, dass wir ihm die Ehre geben, sondern dass wir etwas tun, was sie einfach kehrt. Nämlich, dass man nicht still und heimlich, noch dazu als religiöse Gruppe, wo man relativ schnell munkelt, nach Everding kommen, sondern dass wir uns vorstellen, dass wir informieren, dass wir sagen, wer wir sind und was wir wollen, auch wer wir nicht sind und was wir nicht wollen. Wir möchten einfach transparent sein und nachvollziehbar. Die Karten auf den Tisch legen und darstellen und jedem, der es hören will, auch sagen, was wir denn eigentlich denken und was wir denn eigentlich glauben. Denn eines ist klar, nicht jeder kann sich unter einer evangelischen Freikirche oder einer freien Christengemeinde etwas Konkretes vorstellen, auch wenn es diese Gemeinden in der ganzen Welt gibt. Die nächste Viertelstunde, 20 Minuten, das wäre mein Ziel, möchte ich einfach Fakten präsentieren, uns vorstellen, damit sich jeder von Ihnen und von euch am Schluss einfach ein persönliches Bild machen kann. Das wäre einfach das Ziel. Wenn man Gemeinde baut, beziehungsweise Kirche baut, das gilt für alle in Wirklichkeit, dann ist es sehr sinnvoll, einen Blick ins Neue Testament zu werfen. Dort findet sich nämlich eine Art Masterplan für die Gemeinde. Und ich habe mir 3 Kernelemente herausgesucht, die so die Basis eigentlich für jede Kirche oder Gemeinde sein sollten. Das erste ist, im Unterschied zu einem Freien, egal ob es die Goldhauben sind oder sonst irgendeiner, ist eine Gemeinde in Wirklichkeit keine menschliche Organisation, sie ist eine Einrichtung Gottes. Keine Erfindung von mir, vom Herrn Dechand oder von sonst wie, vom Herrn Pfarrer oder sonst jemanden, sondern etwas, wo man sagen könnte, eine Idee unseres Herrn. 2 Vergleiche möchte ich zitieren aus dem Neuen Testament, die sehr schön zeigen, wie Gott Gemeinde und Kirche gedacht hat. Das eine Bild ist aus dem Epheserbrief, ein Bauwerk. Wir sind ja heute, weil ich den Herrn Baumeister Kreinecker sehe, wir sind ja heute auf historischen Gründen sozusagen, ein Bauwerk aus lebendigen Steinen, von Gott zusammengefügt, mit einem signifikanten Eckstein, der Jesus Christus heißt. Der Franz Hartl hat mir einmal erklärt, mir als begnadeten Nicht-Techniker, dass man bei der Mauer mit dem Eckstein anfängt und dann erst die anderen, Herr Baumeister Kreinecker, stimmt das, und dann erst links und rechts die Zirkel anschließt. Der Eckstein ist entscheidend und der wird zuerst gesetzt. Und daher ein sehr, sehr schönes Bild. Ein zweites Bild ist aus dem Korintherbrief, das kennen sicher alle. Die Gemeinde, die Kirche ist Leib des Christus. Und jeder, der dabei ist, ist ein lebendiges Glied. Der eine die Lunge, der andere der kleine Finger, der dritte das Knie, so wird das verglichen im Korintherbrief. Und jeder ist wichtig, auch die kleinsten Glieder ohne die es nicht funktionieren würde. Und das Haupt, der Kopf, dabei ist wieder Jesus. Zweites Kriterium. Christliche Gemeinde, christliche Kirche ist der natürliche und von Gott vorgesehene oder die von Gott vorgesehene Heimat der Gläubigen. Wenn jemand zum Glauben an Christus gekommen ist, und das ist bei jedem anders, dort jeder seine Geschichte, dann soll er sich, und so war es eigentlich schon immer, und das lesen wir in der Apostelgeschichte, einer Ortsgemeinde anschließen und die Vorzüge der Gemeinschaft genießen. Also nicht alleine, als Solokämpfer sozusagen als Christ durch die Welt gehen, sondern die Gemeinschaft, die Vorbereitete, aufsuchen und sich dort anschließen und dort aufgehen. Und da stellt sich natürlich die Frage, was sind Gläubige? Dauernd ist von Gläubigen die Rede, manchmal auch von Nichtgläubigen. Was ist der Gläubige? Ich schaue wieder ins Neue Testament hinein. Sind das die, die heute da sitzen, weil sie heute da sitzen und weil es sie interessiert? Sind es Kirchgänger? Sind es Getaufte? Sind es die, die sagen, ein Herrgott wird es schon geben und er hängt da bei uns in der Stube im Eck? Oder sind es die, die von einem höheren Wesen sprechen? Als alter Beatles-Fan habe ich die Tage von Paul McCartney ein Interview gelesen, wo dort steht, er ist jetzt religiös geworden, das hat mich interessiert. Wie denn? Und dann hat er geschrieben, er hat das Gefühl, dass es ein höheres Wesen gibt, das auf uns schaut. Das hat offenbar gereicht, ihn als zum Gläubigen zu machen. Spannend. Wenn man wiederum ins Neue Testament schaut und in die Apostelgeschichte 2, dann lesen wir aus erster Hand, was die Bibel unter einem Gläubigen versteht. Es war Pfingsten, der Heilige Geist ist ja auf die Menschen gekommen, auf die Gläubigen. Petrus, der nur ein paar Wochen vorher Jesus verleugnet hat und sich geschämt hat, dass er ihn kennt, tritt dort auf mit höchster Autorität vor tausenden Leuten, da ist das heute nichts, also tausende Leute, und predigt von Jesus. Er erzählt eine Geschichte. Er sagt, ich möchte euch heute von nichts anderem als diesem Jesus, den ich gekannt habe, etwas erzählen. Durch seine Wunder ist er beglaubigt, dass er nicht irgendwer ist, sondern der Sohn Gottes. Und nach Gottes Ratschluss und nicht zufällig und nicht als Betriebsunfall, sondern geplant, ist er ans Kreuz geschlagen worden. Wo er nicht blieb, sondern 3 Tage später von Gott auferweckt wurde. Weil ihn, so steht es dort, der Tod nicht festhalten konnte. Petrus verweist darauf, dass er Zeuge ist, dass er das Ostern gesehen hat und schließt jetzt daraus, dass dieser Jesus gekommen ist, nicht um eine neue Form des Humanismus zu predigen, da hat es genug andere gegeben, griechische Philosophen und, sondern er will Verlorene retten. Und wenn auf der Weihnachtskrippe draufsteht, Jesus der Retter ist geboren, dann trifft das genau diesen Umstand. Jesus der Retter ist geboren, er möchte Schuld vergeben, weil uns Schuld von Gott trennt. Und dafür ist er freiwillig mit vollem Bewusstsein ans Kreuz gegangen, zur Sünde gemacht worden, um letztlich für unsere Schuld, egal ob wir mehr oder weniger gut leben, Versöhnung zu bewirken. Und in weiterer Folge, das ist auch der Grund, warum wir uns letztlich nach Jesus ausstrecken, er schenkt ewiges Leben. Eine Botschaft, die Johannes später relativ scharf auf den Punkt bringt, indem er sagt, in seinen Briefen, wer Jesus hat, hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, hat das Leben nicht. Ein herausfordernder Satz, über den es nachzudenken gilt. Wie haben denn die Menschen reagiert, die paar Tausend, die das gehört haben, diese Pfingstpredigt des Petrus? Es steht dort, es drang ihnen durchs Herz. Aber nicht allen. Ein Teil ist aufgestanden und ist gegangen. Denen war das zu steil, denen war das zu direkt. Die wollten damit nichts zu tun haben. Aber es sind auch viele geblieben und sie haben eine Frage gestellt. Was sollen wir tun, liebe Brüder? Weil sie irgendwie erkannt haben, was wir heute gehört haben, was der Maßstab Gottes ist, da können wir nicht bestehen. Und wenn wir uns noch so die Haxen ausreißen, Das ist eine Latte, die wir selber nicht erreichen können. Petrus antwortete damals, betet fünf Vater unser, versucht Gutes zu tun und nach den 10 Geboten zu leben und am Sterbebett ist der Saldo wahrscheinlich im Plus, dann habt ihr es geschafft. Hat er das wirklich gesagt? Es könnte eine Antwort sein, die man, ja, die möglich wäre. Er hat ganz was anderes gesagt. Er hat gesagt, tut Buße, nehmt die Vergebung der Schuld durch Jesu Blut am Kreuz in Anspruch, lasst euch taufen, empfangt den Heiligen Geist und lebt mit diesem Jesus, der ab diesem Zeitpunkt in euch wohnt, dass durch eure Werke der Glaube in der Welt sichtbar wird. Genau in dieser Reihenfolge. Wer das tut, aus freiem Willen, in bewusster Entscheidung, wird dieser in der Bibel manchmal zitierte neue, wiedergeborene Mensch, der himmelstauglich ist. Das ist eigentlich so einfach, manchen ist es zu einfach, weil sie erwarten sie vielleicht eine andere Antwort auf die Frage, was sollen wir tun? Einen Lastenkatalog, ein Pflichtenheft. Und da sagt einer, kehrt um, lasst euch versöhnen und fangt ein Leben mit Jesus an. Was ist passiert? Ich möchte einen Vers vorlesen. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Also zuerst sind die angegangen, die das nicht wollten, und 3000 sind geblieben und ließen sich taufen. Und in weiterer Folge, dabei blieb es nämlich nicht, steht im nächsten Vers, und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Das war die Geburtsstunde der ersten Gemeinde, der dann in weiterer Folge alle Gemeinden und Kirchen nachgefolgt sind. Wenn man sich das näher anschaut, welche Elemente die Gemeinde damals ausgemacht haben und noch heute ausmachen, dann sehen wir, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Also sie waren geerdet in dem, was Jesus gesagt und Paulus ausgelegt hat und Petrus und andere. Sie haben nichts weggetan und sie haben nichts dazugetan. Das zweite war die Gemeinschaft. Man kannte sich, weil es so selbstverständlich. Man verbrachte Zeit miteinander und nicht nur am Sonntag. Es steht ein Vers später, sie waren aber beisammen. Das klingt so lapidar. Aber das sagt einfach, die waren gern beisammen. Sie lachten mit den Lachenden und weinten mit den Weinenden. Sie haben also Anteil genommen. Es muss eine tolle Gemeinschaft gewesen sein und wir lesen ein Stückchen später, das hat wie ein Licht hineingeleuchtet in die damalige Stadt Jerusalem. Sie trafen sich am Sonntag, am Tag der Auferstehung Jesu, so wie heute viele Menschen sich zu Gottesdiensten treffen, zur Anbetung, zur Predigt, wo sie das Wort Gottes hörten, die Auslegung, zum Brechen des Brotes, als Erinnerung an die Leiden und ans Sterben Christi. Sie machten das in den Häusern und waren auch im Gebet vereint. Nicht im Sinne eines meditativen Beisammenseins, sondern sie haben mit dem Gebet eine Art Kraftwerk in Bewegung gesetzt. Und wenn man dann weiterliest, sieht man, welche Türen dieses Kraftwerk geöffnet hat. Und wir würden heute nicht da beieinander sitzen, wenn diese kleine Schar damals nicht so treu diesen Weg gegangen wäre. Und sie verkündeten das Evangelium von Jesus. Das bringt Schwierigkeiten, macht nicht nur Freunde. Wir wissen, dass die Christen heute die am meisten verfolgte Religionsgruppe weltweit sind. Wenn wir da stehen und ich das sagen darf und freundlicher Besuch sozusagen von rundherum da ist, dann ist es für uns eine Selbstverständlichkeit. Es gibt so viele Länder, wo genau das nicht gehen würde, wo irgendein Polizist im Hintergrund steht und das Ganze nach 10 Minuten ablässt. Wir wissen gar nicht, in welchem wunderbaren Land, mit welcher wunderbarer Freiheit wir noch leben. Und sie warteten auf die Wiederkunft Jesu. Die ist uns heute ein bisschen verloren gegangen. Wir haben sie im Glaubensbekenntnis drinnen. Von dort wieder kommen sie zu richten, die Lebenden und die Toten. später oft ein bisschen gedankenlos, aber die erste Gemeinde, denen war das ganz vor Augen, dass dieser Jesus wiederkommen wird und dass jetzt Gnadenzeit ist. Und sie waren auch in gewisser Hinsicht sozial tätig. Wenn wer Hungersnöte gehabt hat in einem entfernten Land, dann wurde gesammelt und das Geld überbracht. Sie taten Gutes an jedermann, heißt es. Und sie leuchteten durch die Liebe, die sie untereinander hatten. Das ist auch für unser Ziel, dem wir heute mehr oder weniger entsprechen. Aber es ist ein erklärtes Ziel. Drittes Kriterium: Die christliche Gemeinde war damals sehr einfach organisiert. Sie war aber auch ein Ort mit Autorität. Die Ortsgemeinde war soweit souverän und unabhängig. Sie wurde von mehreren Ältesten geleitet. Andere Namen für Ältesten waren Vorsteher, Bischöfe oder Presbyter. Sie bestanden aus gleichrangigen Mitgliedern, die mit ihren verschiedensten Talenten sich einbrachten. Das klingt auch selbstverständlich für uns alle, aber in Wirklichkeit war das trotzdem in der römischen Gesellschaft ein Skandal, dass sozusagen der Sklave neben einem Handwerker, neben den Vornehmen des Kaiserhofes gesessen sind. Also hat viel Kritik eingebracht, war aber ein Zeichen, dass die Bande des Glaubens solche Unterschiede egalisieren und auflösen. Und sie waren mit einer natürlichen Autorität ausgestaltet. Die Gemeinde wird einmal die Grundfeste, die Kirche, die Grundfeste der Wahrheit genannt, wo es darum geht, die gesunde Lehre zu erhalten und menschliche Satzungen und Menschengebote möglichst draußen zu halten. Ja, und dieser Masterplan, das war jetzt eher ein bisschen theoretisch, aber ich hoffe nicht fad, dieser Masterplan, der gilt auch für unsere christliche Gemeinde Everding. Was heißt das jetzt ganz konkret? Wer ist denn bei uns dabei? Es sind Menschen, die irgendwann in ihrem Leben eine Glaubensentscheidung getroffen haben. Sie waren vorher vielleicht religiös, sie waren gleichgültig, sie waren gottlos, vielleicht waren sie sogar Gegner des Glaubens, aber sie haben zum Glauben gefunden. Sie haben ihre Schuld unter das Kreuz gebracht, sie haben den Heiligen Geist empfangen, der jeden verheißen ist, der glaubt, und sie sind, so steht es im Neuen Testament drinnen, Erben des ewigen Lebens geworden. Und zwar nicht nur bei uns, sondern überall. Überall, wo Menschen zum Glauben an Christus kommen. Es gibt die weltweite Gemeinschaft, die Gemeinde Jesu. Und die ist nicht auf einen Ort beschränkt, sondern die findet sich in allen Gemeinden und Kirchen. Überall sind Menschen, die genau diesen Weg gegangen sind. Und die nicht sagen, schauen wir mal, was nachher kommt. Oder hoffen wir, dass was kommt. Sondern die sagen, ich habe ewiges Leben, weil es Jesus zugesichert hat und er auferstanden ist. Und natürlich versuchen auch wir im Rahmen unserer Möglichkeiten, so wie auch andere Gemeinden und Kirchen, ich sage mal, Gutes zu tun. Das klingt immer ein bisschen pathetisch, aber es geht darum, durch Werke die Echtheit des Glaubens zu beweisen. Es klingt uns einmal besser und einmal schlechter. Vorsicht, bei uns sind weder bessere Menschen noch besondere Moralapostel. Wir haben genauso unsere Schwächen, Unzulänglichkeiten, und wer selber bei uns ist, wird auch sehen, die kochen auch nur mit Wasser. Da gibt es auch einmal einen Konflikt, da gibt es einmal einen Streit, wie in jeder Kirche. Aber natürlich strecken wir uns dann auch aus, dass die Eintracht erhalten wird. Wir sind soweit unabhängig, das wird vielleicht den einen oder anderen auch interessieren. Wir gehören zu keinem Bund, zu keiner Organisation, zu irgendeinem Dachverband, gibt es bei uns nicht. Wir sind staatlich anerkannt, was mir relativ gleich ist, darf ich das so offen sagen. Freikirchen sind mittlerweile staatlich anerkannt, es gibt es in der Schweiz, in Skandinavien in Hülle und Fülle, aber es sind auch die Zeugen Jehovas anerkannt, es sind so viele anerkannt, dass es schon längst kein Qualitätskriterium mehr ist. Wir sind soweit, wie gesagt, autonom. Wir haben keinen großen Meister in Linz oder Wien oder Berlin oder New York, auch keinen Guru oder sonst irgendjemanden. Wir hüten uns vor solchen Dingen. Wir fühlen uns Jesus und seinem Wort verpflichtet. Wie finanzieren wir uns? Durch das, was jeder geben mag. Und da kommen wir relativ gut durch. Was jetzt nicht heißt, dass der Mietzins zu gering ist. Der ist sehr angemessen und das passt bestens. Aber wie gesagt, wir kommen gut durch. Bei uns gibt es auch drei Verantwortliche. Die drei Verantwortlichen, ich nenne die Namen, weil das interessiert vielleicht jeden, wenn ich es alle zusammenbringe. Gerald Neundlinger, ähnliches Everdinger Urgestein wie ich, die ersten drei, Heimo Waller, der sie durchs Programm führt, und Camillo Bethner, zugezogen, aber mittlerweile auch schon begeisterter Seebacher und Everdinger. Sie haben alle Familien, sie haben sogar 12 Kinder, ja, miteinander übrigens, ja, nicht jeder. Nicht jeder. Machen neben ihrem Job das ehrenamtlich. Der eine ist Hackprofessor, der andere ist Flüchtlingshelfer beim Roten Kreuz und der dritte ist IT-Fachkraft. Und soweit die Zeit noch möglich ist, neben Familie und neben Job, machen sie ehrenamtlich die Gemeindearbeit. Wir sind mittlerweile, wenn alle da sind, was fast nie ist, rund 70 Personen, vor allem aus Everding und Umgebung. Wir will dann aber auch noch Christkirchen. Nein, wir will dann gar nicht. Es gibt den einen oder anderen Christkirchner, der auch zu uns fährt. Ich hoffe, ich habe keinen Bezirk vergessen. Scherding, Sepp. Also an den Rändern sozusagen. Wir sind richtig österreichischer Durchschnitt von unserem vom Alter her etc. Ich habe mir das kurz überlegt. Die Jüngsten sind ein Monat. Da haben wir ja Zwillinge und ein Mädel, die vor kurzem auf die Welt gekommen sind, sind heute alle mit dabei und verstehen hoffentlich alles, was ich sage. Wir haben also auf der anderen Seite einen 68-Jährigen, den hätte ich auf 70 zu 70, also hätte ich ihn schon gemacht. Die haben mir heute gesagt, er ist erst 68, also der Älteste ist 68. Die meisten sind in Österreich geboren, aber nicht alle. Auch da sind viele Freunde da. Es sind Familien mit wenig oder viel Kinder, es sind alleinstehende Witwen, Witwer, eine bunte Mischung, so wie Österreich sich darstellt. Und wir sind, wenn man sich anschaut, was die Leute so machen, in allen Berufen zu Hause. Hausfrau, Notar, Lehrer, Maurer, Sozialarbeiter, Ärzte, Büroangestellte und Hebamme, weil ich gerade Hebamme. Ich schaue besondere Berufe an bei uns, weil ich gerade den Nadine sehe. Also die ganze Palette, was auch praktisch ist, wenn man irgendein Problem oder eine Frage hat, kann man immer zu dem jeweiligen gehen und die Fachmeinung einholen. Wir treffen uns am Sonntag, dankenswerterweise jetzt hier, im Kreativzentrum, auch der Name gefällt uns sehr gut, um 9.15 Uhr zu unserem Gottesdienst, zur Versammlung. Der Ablauf ist nicht spektakulär. Am Anfang wird gebetet, dazwischen singen wir Lieder. Dann ist die Predigt. Während dieser Zeit sind die Kinder in einer Kinderstunde. Und dann endet die Versammlung meistens so um 11 Uhr. Wir treffen uns zum Gebet in den Häusern, einmal da, einmal dort. Wir versuchen Menschen zu unterstützen, ob das Missionare sind, ob das vor allem auch verfolgte Christen sind, das ist auch mir persönlich ein großes Anliegen, oder einfach in Not geratene, die nicht auf die Butterseite gefallen sind. Wir richten auch Taufen, Hochzeiten und Begräbnisse aus. Wir haben auch während der Woche Gemeinschaft oder am Wochenende, wir machen Ausflüge miteinander. Manche fahren auf Urlaub, manche feiern Silvester, viele sind sehr sportlich, Grillerei, einfach Gemeinschaft haben, sich besser kennenlernen. Und wir wollen natürlich die christliche Frohbotschaft weitersagen und hinausgehen. Das sind Konzerte, Oti und Lee waren schon zweimal bei uns im Pfarrheim, war dort zumal eine wunderbare Sache. Einmal waren wir am Stoppplatz mit einer Band. Wir machen auch Vorträge, wie den Herrn Schimmel, da wird nachher noch der wird noch angekündigt werden. Ja, und wir wissen natürlich, spätestens wenn man hinausgeht und den Mund aufmacht, dann kann es auch sein, dass man da und dort ein kleines Problem bekommt. Da geht es uns aber so wie auch den Kirchen, das ist nicht recht viel anders. Und das zeigt einfach, dass die heutige Gesellschaft doch schon sehr weit dem christlichen Glauben und Jesus entfremdet ist. Das merkt man einfach, man kann wirklich fast über alles reden. Man kann die letzten Yogakurserfahrungen wunderbar präsentieren, Selbsterfahrungsgruppen, die ganze Palette, nichts ist zu verrückt, als wie dass man nicht seine persönlichen Fortschritte schildern könnte im Kaffeehaus. Wenn man sagt, der Glaube ist meine Kraft, dann werden die Leute schon stutzig und manchmal auch ein bisschen nervös. Und wenn man dann noch sagt, dass man in der Bibel liest, dann ist die nächste Frage welche? Satzlich über die Zeugen Jehovas. Das ist aber jetzt schlecht, nicht schlecht für die Jehova, sondern eher schlecht für den Rest der Bevölkerung, dass wir das Wort Gottes oft relativ weit oben im Bücherständer stehen haben, obwohl es so viele Schätze beinhaltet. Aber das halten wir aus, das halten auch andere aus. Mittlerweile ist der christliche Glaube eher ein Minderheitenprogramm, aber er hat alle Möglichkeiten, wieder zu einer Kraft werden, zumal wir ja in einem veränderten Umfeld sind und sehr genau beobachtet werden von jenen, die zugewandert sind, was denn den Glauben ausmacht. Das ist nicht unwichtig, wenn man ständig von westlichen Werten spricht. Ich bin am Ende meiner Kurzvorstellung angelangt. Ich werde immer wieder gefragt, und nicht nur ich, auch andere, habt ihr das Ganze erfunden, dass es euch gibt? Ist das irgendwem eingefallen, vielleicht unter der Dusche oder sonst irgendwo? Da könnte man doch einen Bibelkreis und eine Gemeinde machen, und ich muss das verneinen. Wir haben eine lange Geschichte. Bibeltreue Gemeinden auf Basis des Neuen Testaments sind keine Erfindung der Neuzeit, schon gar nicht von uns, sondern sie haben eine 2000-jährige Geschichte und Tradition. Es hat immer Menschen und Gruppen gegeben, von der Himmelfahrt Jesu weg, die auf Basis des Wortes, auf Basis der Lehre der Apostel sich versammelt haben, die sich, wenn es mal Fehlentwicklung gegeben hat, sich rückbesinnt haben auf die Schrift, auf die Lehren Jesu. Sie haben es oft mit Verfolgung, Ächtung und Tod bezahlt. Die Urgemeinde, da hat es begonnen, bis ins 3., 4. Jahrhundert. Und viele Gruppen, ich habe ein paar herausgeschrieben, die Katharer, von denen hat man vielleicht schon gehört, der junge Augustinus, Waldenser Albigenser, Erasmus von Rotterdam in seinen ersten 20 Jahren, John Wycliffe, der bekannte Bibelübersetzer, Johannes Hus und. Da fühlen wir uns eng verwandt, nicht in allen Punkten, aber da gibt es viele Gemeinsamkeiten. Und natürlich die Reformatoren von Luther bis Calvin, von den Mennoniten bis zu den Methodisten, Hugenotten, Pietisten, Herrnhuterbrüder, Baptisten bis zur Heilsarmee. Dort überall, mit Unterschieden natürlich, klar, zählen die vier Alleinstellungsmerkmale, die Luther mal formuliert hat, nämlich nur das geschriebene Wort, nur Jesus, nur die Gnade und nur der Glaube, die vier Soli sozusagen. Das ist sozusagen unsere Verfassung, die wir mit vielen, vielen Menschen in vielen Kirchen und Gemeinden teilen. Wir freuen uns auf unsere Zeit in Everding. Wir möchten Menschen für Christus gewinnen, nicht primär für die Gemeinde. Wir möchten Christen Heimat geben. Wir möchten vor Ort bei den Menschen sein, mit allen Menschen guten Willens zusammenarbeiten. Wir haben keine Berührungsängste wie Jesus, der überall hingegangen ist. Also hinausgehen ist das Programm. Wir wollen nicht vereinnahmt werden, aber auch nicht ausgegrenzt. Und wir wollen letztlich das tun, was im Alten Testament einmal einer der Propheten so schön formuliert hat. Wir wollen der Stadt Bestes suchen. Danke.